Wer hat die Macht? Athlet oder Trainer? Herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training und wir sind heute wieder zusammengekommen, das Hause der Mario und ich, der Gary, und wir plaudern heute über irgendein Mischthema aus Stammtisch und doch produktiven Denken. Es geht um das Thema, wer hat die Macht in der Trainingsplanung, diese Wechselbeziehung aus Athlet und Trainer, Zusammenarbeit oder autoritäres Verhältnis. Was ist ein produktives, was ist ein produktives Arbeitsverhältnis? Wo sind Vorteile und Nachteile? Und
ich würde es einstufen in das Thema Bibelkunde. Mhm. Und natürlich zählt auch der männliche Appellativ für alle weiblichen Athletinnen und Trainerinnen und Leute, die sich in beiden Geschlechtskategorien nicht zu Hause fühlen.
Sehr schön, okay.
Gut. Oder zu Hause fühlen.
Oder zu Hause fühlen.
Oder zu Hause fühlen. Gut.
Wunderbar.
Hätten wir das auch geklärt.
Danke, Sauce, für den wieder mal produktiven Input.
Immer, gerne.
Aber grundsätzlich steckt dahinter der ganzen Sache ein ernstes Thema. Und einerseits verbirgt sich ja dahinter die Feedbackschleife zwischen dem geplanten Training vom Trainer und dem Feedback eben des Athleten und der Folge, die dann daraus entsteht, nämlich wird das Training auf Basis des Feedbacks adaptiert oder ist es quasi vom Trainerinnen-Typus her jemand, der eher die autoritäre Phase verfolgt oder das autoritäre Training verfolgt und sich denkt, eigentlich unabhängig davon, was das Feedback ist, ich habe einen Masterplan und den drückt man durch.
Vielleicht ein bildliches Beispiel. Es gibt Feedback, hey Trainer, ich bin so miert, ich kann halt nicht, was machen wir? Und dann, was ist dann die Antwort? Ja, okay, du bist müde, raus dir aus, Haxen hoch und trau deinem Gefühl oder nein, hey, probier trotzdem. Ja. Ich glaube, das ist da so der Kern der Sache. Und ich glaube, dass man es auch darauf einstufen muss oder darauf abstimmen muss, wie der Athlet tickt.
Ja. Ja, ich gehe da noch einen Schritt weiter. Wir müssen ja zuerst einmal sagen, es gibt ja, sage ich mal, zwei Extremtrainer, den autoritären, ich befehle, ich Chef, du nix, Typus. Und dann den sehr partnerschaftlichen, hätte ich mal gemeint.
Vielleicht auch noch zusätzlich den dritten, den sehr passiven.
Sehr passiv, ja. Und alle drei Modelle können sehr erfolgreich sein.
Ganz genau.
Da geht es auch um einen Good Fit und einen Bad Fit. Und ich denke, dass wir drei alle drei Typen abdecken, was wiederum 9 verschiedene Typen anbelangt, weil 3x3 ist 9. Na, aber Spaß beiseite, es geht darum, dass das natürlich auch vom Athleten abhängt. Ja. So wie du sagst, ja, es gibt Junge, es gibt Alte, es gibt Erfahrene, es gibt ganz unerfahrene Athleten, es gibt
Athleten mit Körpergefühl oder wenig, wo das Feedback natürlich eine andere Gewichtung hat.
Es gibt Weiche, es gibt Wahnsinnige.
Ja, ja.
Und man muss sich die Frage stellen, wen man da hat in der Betreuung.
Und du hast das richtig gesagt, Good Fit und Bad Fit. Ich glaube, es ist wirklich maßgebend, dass der Athletencharakter sich oft sowieso seinem sich passenden Trainertypus sucht. Umgekehrt kann es aber natürlich auch sein, wenn tatsächlich der Trainer derart flexibel ist, dass er quasi nicht eine Philosophie strikt verfolgt, sondern eigentlich sich darauf einstellt, wie der Athlet reagiert und wie der vom Typus her ist. Ich sage jetzt einmal ganz krasses Beispiel, wenn jemand extrem zart beseitet ist und man fährt permanent mit der autoritären Keule drüber, wird sich wahrscheinlich kein sonderlich produktives Trainingsverhältnis ergeben. Und umgekehrt gibt es halt einfach auch Athleten, die jetzt hart gesagt eher mehr so zum Jammern neigen. Ja, und da ist es vielleicht oftmals gut, dass man dann irgendwie mit einer gewissen Stringenz durch die ganze Sache durchfährt. Letzten Endes, das, was es halt immer irgendwo beinhaltet, ist, dass es auf dem Fuß, das ist ein konstruktives Feedback, dann glaube ich, ist es immer beachtenswert und auch notwendig, das zu beachten. Oder handelt es sich quasi jetzt um beiläufiges Erwähnen von irgendwelchen Befindlichkeiten, die man irgendwo in einem Trainingsprozess, der über ein Jahr hinweg produktiv sein soll, auch einmal ausblenden darf und vielleicht auch nicht immer sonderlich oder 100% Bewertung quasi beimessen muss.
Ja, das ist jetzt verständlich. Ob das dann dem ganzen dienliche Feedback sind, das entwickelt sich ja über die Zeit.
Ja.
Also natürlich muss der Athlet zum Trainer passen. Ich glaube, das stellt sich auch schon vorab recht gut heraus.
Ich widerspreche ganz kurz. Es muss der Trainer zum Athleten passen, weil ich glaube, der Trainer ist der Moderierende der Moderator im Prozess.
Witzigerweise würde ich sagen. Ja,
naja, also, aber es gibt viele Trainer, die so tun, als ob sie Gottes Geschenk an die Erde wären. Und wenn sie, sage ich mal, ihre Arbeit in der Kommunikation nicht gut machen, ist es die Schuld des Athleten. Ich denke schon, dass es einen sehr guten Trainer ausmacht, dass er diese Flexibilität, das heißt nicht, dass sich der Athlet gänzlich aus der Verantwortung zu stellen hat, aber dass der Trainer die Flexibilität, seine Toolbox, wenn er sie so adaptieren kann, dass er verschiedene Typen gut und erfolgreich bedienen kann, dann ist es ein guter Trainer. Es gibt nämlich auch sehr viele Trainer, die sich nur das Menschenmaterial aussuchen, bei dem Erfolg vorgezeichnet ist. Mhm. Ich glaube, Mario, du warst einmal in so einer Beziehung, wo man einfach nur draufhauen muss und Erfolg aufgrund des Rohmaterials des Athleten nicht zu verhindern ist. Und das sind dann gute Trainer, weil die natürlich die Athleten gute Platzierungen produzieren. Ich würde sagen, die Qualität eines Trainers ist erstens einmal die Flexibilität im Prozess, in der Betreuung, in der Einstellungsfähigkeit auf den Athleten, die Athletin und dann natürlich auch noch die Verbesserung, die er erzielen kann, weil es wird Leute geben, die mit einer VO2 Max von 30 nie Weltklasse werden, aber trotzdem wahrscheinlich sehr respektable Erfolge erzielen können. Deswegen sage ich, die Bringschuld des Trainers ist eine Anpassungsfähigkeit.
Ich gebe da recht und widerspreche da in einem kleinen Thema. Ich glaube, dass je erfahrener der Athlet ist und vor allem je professioneller, und damit rede ich wirklich schon eher im wirklichen professionellen Segment, ist, desto mehr, glaube ich, auch sucht sich der Athlet den Trainer aus. Desto mehr kann er quasi auch schon für sich differenzieren, was bringt mich in den wenigen Prozenten, die noch nach oben hin Luft sind, wirklich weiter. Während zum Beispiel beim unerfahrenen Sportler, und da bin ich 100% deiner Meinung, das wirkliche Bringschuld ist vom Trainer, weil der einfach aufgrund seiner hoffentlich vorliegenden Erfahrung einfach auch mit der Kategorie oder mit den verschiedenen Kategorien an Athleten einfach mehr umgehen kann und weiß, was das vielleicht für ein Typ ist und wie man da eher auf denjenigen zugeht, während der andere ja mangels Vergleichsmöglichkeiten ja noch gar nicht entscheiden kann.
Ja. Ja. Absolut. Ich glaube einfach, dass von dem ich gesprochen habe, ist einmal die grundsätzliche Basis, also dass die Chemie stimmt, so einmal jeder Athlet einen Trainer findet oder eben umgekehrt, der Topf und Deckel da passt und irgendwie
so schön.
Und irgendwie kommt man dann trotzdem natürlich auch noch zu Punkten, wo man sich weiterentwickelt oder wo man das Gegenüber ihn besser kennenlernt. Und dann natürlich, dann muss man als Trainer so weit sein, dass man sich darauf einstellt.
Ja.
Und das ist keine Bringschuld des Athleten, ganz klar. Und alle Ausschlussgründe, dass das nicht funktioniert, die man vorab erkennen kann, führt dann eben dazu, dass es vielleicht zu gar keiner Zusammenarbeit kommt. Oder dass man dann, wenn man nicht drauf eingeht und eingehen kann, das vielleicht auch wirklich nicht fruchtet und man die Zusammenarbeit beenden muss.
Ja, ja. Ich glaube, das ist ja auch im Prinzip so, war ja irgendwann einmal ein bisschen der Hintergrund auch, warum wir mit dem Podcast gestartet haben. Zum einen natürlich, weil wir irgendwie gesagt haben, wir plaudern so viel über den Sport, da können wir es aufnehmen und an nicht interessierte Leute auch online stellen. Zum anderen aber natürlich schon auch, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, es gibt, man bekommt irgendwie eine Chance, dass man rausfindet, wie wir so ticken. Und ich glaube, dass das in dem Entscheidungsprozess wesentlich ist, ob man dann zusammenfindet oder nicht. Und ich denke auch, dass es für viele anhand dessen, was sie da hören, dass die auch drauf kommen, okay, die sind halt vielleicht einfach nichts für mich. Ja? Und umgekehrt gibt es genau andere, die dann sagen, ah, okay, das passt halt sehr gut oder würde sehr gut passen. Ich glaube, da muss ja jeder seins finden. Ich denke, was in dem Thema jetzt, wir haben es jetzt sehr allgemein behandelt. Ja. Ich glaube, was ganz praktisch ist, ist, wenn man es vielleicht an ein paar konkreten Beispielen durchgeht. Ich denke, was ja jeder, der in einem betreuten Trainingsprozess ist, kennt, ist so das, was du schon eingangs gesagt hast, das Beispiel, wenn man halt dem Trainer sagt, ich bin müde oder irgendwie heute geht nichts, ich habe keine Energie. Was fängt der Trainer mit dem Feedback an? Ist es dann nachher eben genau die Frage, ja? Geht man mit der Keule jetzt quasi drüber und sagt, ja, das muss aber heute sein, ja? Oder ist es genau dann das, wo man eigentlich eingehen sollte und sagen, ja, okay, nehmen wir einen Ruhetag, nehmen wir Intensität raus und so weiter. Jetzt ist natürlich die unbefriedigende Antwort die, dass es keine Pauschalantwort gibt für
das die Fälle. Das hängt davon ab. Ja, und, das, genau. Und dass sich das zusätzlich noch im Laufe einer Zusammenarbeit ändern wird.
Das kann durchaus auch sein. Ja.
Das ist wie eine Intervallschachtelung. Man kommt, je länger man zusammenarbeitet, immer besser drauf, was er, sie meint und wann man wie vorgehen muss. Es passieren auch Fehler.
Absolut.
Ich glaube, die müssen
da sogar passieren.
Ja.
Weil ohne die lernst gibt's kein Learning. Ja.
Ich sage immer bei den Eingangsgesprächen, wenn irgendwelche neuen Athleten anfangen oder so kommen, ich sage immer, es dauert einfach Wochen, bis sich das wirklich einspielt und damit meine ich jetzt nicht irgendwie diese Planung und Ausführungsgeschichte, sondern genau die Feedbackschleife, dass man einfach weiß, wie reagiert der oder diejenige auf den und den Reiz und wie ist das Feedback nachher auch einzuordnen. Mhm. Ja. Was immer ein interessantes Thema ist, ist, wenn Athleten oder Athletinnen Vorschläge für Einheiten bringen und quasi sagen, ich glaube, mir fehlt die und die Einheit. Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Sache, die auf zwei Ebenen zum Diskutieren, weil zum einen, glaube ich, passiert viel, wenn der Trainer oder die Trainerin diese gewünschte Einheit nicht umsetzt, also nicht einplant, weil einerseits verunsichert es den Athleten, weil man muss sich ja immer die Frage stellen, ist es tatsächlich ein physiologischer Hintergrund, dass diese Einheit wirklich dann was bringt, oder ist es ein psychologischer Hintergrund, der dem Athleten oder der Athletin irgendwie Sicherheit bringt? Ich bringe jetzt ein Beispiel vor einem Ironman. Ich muss irgendwie 8 Stunden am Radl gesessen sein oder irgend sowas. Ja. Oder ich muss einmal die 180 Kilometer gefahren sein. Es gibt Philosophien, wo im Ironman-Training nicht einmal 90 Kilometer am Stück gefahren werden. Ja. Blasphemie, ich weiß, Sausi, es tut mir leid. Aber
mich reckt es gerade. Ich hatte Erbrochenes im Mund. Aber
da wird es für denjenigen, für den Trainer natürlich schwierig zu sagen, ja, das stimmt, das brauchst unbedingt, ja, wenn das komplett seiner Philosophie widerspricht. Die Frage ist nur, wenn er das dann nicht einplant, was macht es mit dem Athleten auch psychisch, wie verunsichert ihn das dann tatsächlich im Rennen? Ja?
Und da, Kosten-Nutzen-Rechnung, also bei einer 8-Stunden-Radausfahrt, glaube ich, kann man wenig hinmachen. Beim 50-Kilometer-Lauf, wenn man den vorab als Beruhigung des Kopfs braucht, der Psyche, ja. Nein, da würde ich reingrätschen und sagen, na, weniger Output als Input.
Aber sitzt ihr alle gut, haltet euch fest, weil jetzt kommt was. Bei diesen überlangen Radeinheiten gebe ich schon eins zu bedenken, die darf man nicht unterschätzen. Wenn Kraftausdaueranteile in diesen 8 Stunden drinnen sind, wenn die Intensität phasenweise zu hoch ist, kann das einen vom zentralen Nervensystem, vom endokrinen System komplett leeren. Ja, das kann, wenn es zu spät vom Wettkampf stattfindet, tatsächlich erfolgsverhindernd sein.
Na, ja, aber da würde ich da 50 Kilometer laufen noch mehr. Ne?
Genau, ich würde sagen, definitiv, glaube ich, das Los von allen überlangen.
Wobei fragt den Michi Weiß, der sagt sogar das Gegenteil, der sagt, 50 Kilometer machen ihm weniger aus als 6-7 Stunden am Rad.
Ja, dann, wo wir wieder bei der Individualität sind.
Ja. Und der Voraussetzungen eines Michi Weiß im Vergleich zu
vielen
anderen.
Aber aus der Literatur hätten jetzt alle gesagt, na, ist ja vollkommen logisch, dass ein 50 Kilometer Lauf einen mehr entleert, und ich habe mit ihm doch eine Stunde über das Thema gerät. Und er hat gesagt, ja, also diese 7 Stünder, die ich fahre, die würden ihn total fertig machen, aber diese 50 Kilometer Läufe, die sind so schnell vorbei.
Ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen der gefühlten Entleerung oder was energetisch passiert und was orthopädisch passiert. Da ist das 50 Kilometer Laufen natürlich wesentlich mehr Impact, vor allem für einen klassischen Mitteleuropäer, der vielleicht auch noch Quereinsteiger in dem Sport ist. So hat es einen Faden verloren.
Es geht grob gesagt um psychisch und physische Vorzüge in Einheit, von der ein Athletin glaubt, dass er sie es.
Ja, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen will. Auf das Beispiel, was du gesagt hast, Mara, mit dem langen Laufen. Es ist ja nicht immer nur das wahrscheinlich relativ tolerierbare überlange Radfahren, was man dann wirklich einmal fürs gute Gewissen gut einbauen kann. Sondern es gibt ja tatsächlich Sportler, die vom Laufen kommen, vom reinen Laufen, und die es aus einem Marathon-Training gewohnt sind, 3,5 Stunden muss irgendwie sein oder so, irgendwelche Dinge. Ja. Ja,
4 bis 5 Mal 35 Kilometer in der Vorbereitung.
Genau, muss sein, sonst geht er kein Marathon. Halt. Ja. Genau, ich brauche den richtig langen Lauf. Und das ist, ich glaube, jeder, der sich mit dem Langdistanztraining irgendwie beschäftigt, weiß, was das mit einer Trainingswoche und vielleicht sogar mit dem letzten Endes dastehenden Wettkampfziel dann anrichten kann, Stichwort Verletzungsgefahr oder auch einfach dieses mentale Entleeren. Da ist halt dann wirklich die Frage, wenn es halt einem vermeintlich guten Läufer da vielleicht nicht entgegenkommst, und ich würde in der Anfrage genauso nicht entgegenkommen, muss ich ehrlich sagen, ist es aber trotzdem immer, glaube ich, so eine Pendelwirkung, die es dann hat, was das mental mit ihm macht. Ob es dann nicht vielleicht allein schon psychosomatisch dann beim Marathon wirklich zum Einbruch kommt und während dem Laufen
bin ja nie so lange gelaufen.
Genau, ja, vor dem Laufen
ist das Thema gegessen. Das ist, glaube ich, eine ganz spannende Frage, das irgendwie abzuwägen.
Ich glaube, es gibt dann, jeder Trainer mit ein bisschen Erfahrung hat dann ein paar Schmähs drauf, und man verlagert den Lauf dann in eine dementsprechende Entfernung vom Wettkampf, also zeitlich gesehen.
Oder macht dann Double Run und, oder irgend sowas
draus. Ja, aber dann ist ja Double Run ist ja wieder nicht 30 oder 35 Kilometer am Stück.
Genau,
also wenn es um die Psyche geht, dann ist ja genau das der Knackpunkt.
Ist aber dann zumindest innerhalb dessen noch der Schmäh, dass für den Athleten das an einem Tag verbucht worden ist und zumindest eine große Laufvolumensleistung an einem Tag ist.
Wenn so als Kompromiss abgespeichert wird beim Athleten, gut. Aber ich glaube, bei solchen Typen, von denen du sprichst, ist es eben gerade nicht der Fall.
Ja.
Die sehen dann zwei separate Einheiten nicht als Gesamtbelastung, die es dann brauchen.
Aber ist das...
Anführungszeichen.
Ich weiß, dass es das gibt, aber ist das in der Menge und Häufigkeit noch ein Thema? Weil mir kommt vor, wir leben zurzeit in einem Zeitalter, wo alle glauben, mit ultrasmarten, kurzen Trainingspunkten zu können. Genau,
ich gerade kommen. Ich glaube nämlich, dass der Anwendungsbereich, den du gerade ansprichst, wesentlich flächendeckender kommt. Und das ist das, was ich auch so in dem Betreuungsverhältnis echt häufig mitkriege, ist dieses Feedback, man würde gern die oder die Einheit mit dem oder dem Schwerpunkt machen, weil der Durchschnittsathlet oder die Durchschnittsathletin dazu neigt, möglichst auf allen Distanzen fit sein zu wollen. Ja?
Ja.
Und da ist es schon so, bringen wir wieder das Extrembeispiel, Langdistanz ist das Ziel, ja? Dann hat als Trainer einen Masterplan und die Hausnummer, die Langdistanz ist jetzt Bodersdorf, also sprich eher am Ende der Saison und man hat da in unseren Gebieten eigentlich schon einen sehr produktiven Juni mit vielen interessanten Wettkämpfen und man macht halt da und dort einen Sprint und merkt halt, naja gut, die Spritzigkeit für einen Sprint, die ist halt nicht so ganz da. Sollte man nicht vielleicht das und das trainieren? Ja? Und da ist es dann immer halt schwierig, weil die zwei Ziele halt schwer miteinander zu vereinbaren sind. Ja, unterm Strich ist beides Triathlon, aber energetisch ist das einfach so weit auseinander zwischen einer Sprintdistanz und einer Langdistanz. Und da ist immer die Frage, was macht man jetzt mit dem Feedback? Und da, glaube ich, geht es dann wie immer um offene und ehrliche Kommunikation, dass man sagt, das ist nicht vereinbar. Das heißt, sobald du irgendwie von dem Ziel runterrutscht und Richtung Sprintdistanz trainierst, gehst du einen Kompromiss ein, der da auf beiden Extremen irgendwie was abschöpft. Ja.
Vor allem, wenn du gut sein willst.
Genau, ganz genau. Wenn der billigend in Kauf genommen wird vom Athleten, dann ist es aber auch einmal klar kommuniziert. Da gibt es auch andere Beispiele mit eben konsequent verfolgtes Ziel für eine Mitteldistanz und dann im Vorfeld der Sprint oder olympische Distanz einfach keinen Speed zu bekommen.
Ja.
Gefühlt vom Athleten, und das verbunden vielleicht dann noch mit einer Wanderwoche im Vorfeld, zwei, drei Wochen davor, was halt einfach müde Beine macht, dann ist die Erklärung schnell gefunden, warum die Beine einfach nicht spritzig sein können, wenn das Ziel irgendwo auf einer längeren Distanz liegt und noch torpediert wird, wahrscheinlich durch Belastungen, die dem gar nicht dienlich sind.
Ja.
Und da ist eben, glaube ich schon, dieses Overruling interessant und dieses ganz klar sagen, ja, dein Ziel ist aber anderes, nimm das so hin
oder
nicht
nimm's
und
Kauf,
dann nimm es in Kauf.
Ist, genau, ja, ich denke auch.
Und da fällt ja viel in das Ganze. Am Ende des Tages sind sogar im Sommer Urlaubswochen, die dann jetzt aus einem Grund heraus, wenn jemand auf einer Sprintdistanz schnell sein möchte, wo halt in der Gruppe im Urlaub dann vielleicht überlange Mountainbike-Einheiten passieren, die einfach nicht zu dem Trainingsinhalten passen, dann würde es overrulen.
Ja.
Aber natürlich bleibt die letzte Entscheidung beim Athleten.
Genau, ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Also, was ja dann irgendwo immer wieder kommen kann, ist halt die Frage oder die Antwort, naja, aber es macht halt Spaß. Ja gut, so. Das will dir ja keiner nehmen in der Form, sondern es ist, glaube ich, in unserer Verantwortung, dass es halt mit der Aufklärung einhergeht, dass das einfach vom Ziel, also ein Abstrich vom Ziel ist. Wenn es einem das wert ist, weil es Spaß macht oder völlig egal aus welchem Grund, dann ist das ja Sinn der Zusammenarbeit, dass man auf das Ziel mit den Voraussetzungen und den Wünschen, die der Athlet oder die Athletin hat, halt gemeinsam hinarbeitet. Aber ich glaube, es ist, glaube ich, das Wort overrulen ist vielleicht in dem Kontext falsch, sondern darauf hinweisen und dann den Weg gemeinsam gehen. Ja. Ich glaube nur, wenn man alles als Trainer toleriert, also wenn man jetzt sagt, na, mach da noch einen Wanderurlaub und da noch den Urlaub und da fahr halt 8 Stunden statt 5 Stunden und so weiter, dann glaube ich, hat das mit individualisiertem Training und mit Trainingsbetreuung halt wenig zu tun. Sondern
doch, es ist individualisiert vom Athleten.
Ja, das stimmt. Ja, das ist ganz individuell. Ja. Nein, aber es ist dann, der Trainer wird zur Begleiterscheinung. Ich glaube nicht, das ist nicht mein Verständnis von einem konstruktiven Training. Umgekehrt ist es aber das auch nicht, dass man permanent mit der Keule drüber fährt und nur overruled.
Und ein bisschen ist es eben, dass dann diese Try-and-Error-Geschichte, von der wir schon geredet haben, es müssen dann einmal Fehler passieren.
Ja.
Vielleicht muss man dem den Athleten dann auch mal ein bisschen gegen die Wand rennen laufen, ins Messer laufen lassen, um das einmal zu spüren.
Ja, das wollte ich sagen lassen. Das ist wichtig.
Das ist dann nicht böse gemeint, sondern das ist dann einfach ein Mittel zum Zweck, damit man dann auf einer anderen Basis weiterreden kann.
Aber es gehört dann eben und besprochen.
Genau, dass man dann weiterreden kann. Und es gibt viele Beispiele und Feedback dann von solchen Fällen. Jetzt haben wir mal wirklich nach Plan trainiert, und das geht ja richtig gut. Ja.
Ich glaube, man kann
einen Wettkampf haben wir nicht gemacht.
Genau. Und ich wollte gerade dazu sagen, ich glaube, man kann an Athleten nicht jede Erfahrung abnehmen. Und manche müssen es einfach wirklich machen, damit das mit einem Nachdruck halt sich verfestigt
im Kopf für die Zukunft. Ja. Das hätte von Hermann Hesse Siddhartha sein können.
Ach, danke schön.
Danke. Jerry sitzt am Fluss.
Was man so gut,
so gut und wartet auf die Antworten.
Ja, und sie kommen oder nicht.
Ja. Wahnsinn. Ich glaube, der Totendichter da.
Ja, alt genug waren wir bald schon. absolut. Danke, Sausi.
Ja. Gerne.
Danke, wieder den Faden verloren.
Ja, sehr gut. Dann darf ich Sausi jetzt aufnehmen.
Das heißt, ich wollte auch sagen, dass Hesse eigentlich...
Ja, nicht den Faden.
Ach Gott. Ja, aber Erfahrungen machen lassen, die möglichst nicht in einer Verletzung münden. Aber trotzdem ein Learning bewirken beim Athleten und beim Trainer vielleicht auch, weil vielleicht geht es ja auch gut.
Genau, also das ist auch noch ein guter Punkt. Ich glaube, dass die absolute Grenze von dem ganzen, nennen wir es Laissez-faire-Training oder wie auch immer, ist sicher die Gefahr der Verletzung. Also ich glaube, da muss man reingrätschen. Letzten Endes kann man auch da, wenn dann der Athlet sagt, mir ist das wert, ich bringe wieder mal das Beispiel Skifahren im Winter oder eine große Mountainbike-Tour zwei Wochen vor der Langdistanz, wo ich mir denke,
noch
da kann andauernd irgendwas passieren, oh Gott, der
kriegt. Eins muss ich noch einwerfen, sonst vergiss ich, das klassische Hallengickerl im Winter. Oh Gott,
Triathleten dürfen einfach nicht Fußball spielen, das ist einmal sowieso grundsätzlich. Ja.
Also da kommt wirklich ganz klar der Hinweis drauf, das kannst du gerne machen, aber bitte... Dann gibt es kein Jammern.
Ja, weil das ist wirklich, da muss man eigentlich einen Disclaimer unterschreiben lassen. Und die endgültige Entscheidung steht dann noch immer beim Athleten oder bei der Athletin, aber da muss ich sagen, da bin ich auch mittlerweile schon sehr, sehr vorsichtig, zumal wer die Preisentwicklung bei den Ironman-Rennen verfolgt. Und ich mir denke, dass jetzt, wenn man Klagenfurt macht mit 3 Tagen Aufenthalt und vielleicht noch Familie mal irgendwo jenseits der 1500 Euro ist, plus ein Jahr Training, dann ist die Frage, ob man da nicht vielleicht zu viel in die Waagschale haut.
Ja. Ich sehe das ganz anders.
Echt?
Ja. Ich denke mir, dass wir alle damit, ich meine, die Geschichte habe ich eh oft erzählt mit dem Norbert Domnick, der Skifahren gegangen ist und sich in der Olympia-Quali den Oberarm gebrochen hat. Das Erste, was er gemacht hat, als der Oberarm zusammengewachsen ist, war, dass er Skifahren gegangen ist und der ganze Kader hat den Kopf geschüttelt. Und ich habe diese Weisheit schon einmal vom Stapel laufen lassen und ich sage sie noch einmal, weil sie wiederholt gehört, der Vorteil der Tiere ist, dass sie sich für ihre Leidenschaften nicht rechtfertigen müssen. Und er hat sein Geld damit verdient und wir verdienen unser Geld damit nicht, also die Athleten, die wir betreuen, in aller Regel, Ausnahmen abgesehen. Und ich würde mir da nicht allzu viel nehmen lassen. Natürlich, ich meine, ich als Nicht-Ballsportler, Mario als noch mehr Nicht-Ballsportler.
Ist leicht gesagt, ich gehe nicht
kicken. Ist leicht gesagt, dass wir nicht kicken gehen, aber wenn das einer kann, so wie mein Bruder zum Beispiel, dann würde ich das absolut verstehen, wenn er das einfach machen will, weil es, haltet euch wieder fest, ein soziales Event ist, das ich gut heiße. Und ich sage mal, das kann für die mentale Befüllung des Speichers extrem viel bringen, dass man Sachen macht, die einem Spaß machen kann, weil wir wissen, Triathlon, allein das Radlfahren, also wir fürs Triathlon, ich meine, da müsstest du, wenn du die Philosophie zu Ende denkst, alles auf der Walze fahren, weil beim Straßenfahren was passieren kann.
Naja, und zwar gar nicht so wenig. Ich weiß, auf was du raus willst. Ich glaube, dass die Bottomline, die du da jetzt gesagt hast, im Prinzip ja genau das Thema von dem Podcast ist, nämlich soll ja jeder machen, was er will. Genau. Ja, es geht um die Aufklärung des Risikos und es geht dahingehend, gibt es dann Trainer, die da wirklich sagen, nein, da zählen wir drei uns einmal, würde ich mal kategorisch sagen, nicht dazu, sondern wir zählen uns zu denen, die auf die Gefahr hinweisen und die ist, da widerspreche ich da, schon beim Hallenkickerl oder beim Käfigfußball zumindest im Dauerkontext ungleich höher, ja, als beim Schwimmen oder von mir aus auch beim Straßenradfahren. Ja.
Du weißt schon, dass du mit jemandem redest, der einen Favoriten unterrichtet.
Ja, also ich habe einige Athleten, die Fußball spielen, aktiv oder ehemalige Fußballer waren, und denen könntest du das auch nie wegnehmen. Um das geht es gar nicht. Es geht nicht ums Wegnehmen, aber die sind sich sehr wohl bewusst, dass es vielleicht kurz vor dem Saisonziel...
Ja, es ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung.
Genau,
und wenn der Nutzen die Kosten übersteigt, seien es jetzt dann auch eben soziale Komponenten und so weiter, dann ist es ja absolut gerechtfertigt.
Aber soziale Komponenten sind 6 Wochen vom Wettkampf gänzlich auszuschalten. Da sind wir uns auch einig.
Ja. Also zuerst kommt er dann mit der sozialistischen Methode.
Und nein, es gibt die ich würde das so sagen, dass es eine Late-Back-Season gibt, wo du durchaus entspannt sein darfst, und im Dezember gehört das eventuell dazu. Aber in der unmittelbaren Vorbereitung an Hallenkickerl, das sehe ich wiederum so, dass ich es verbieten würde.
Bei mir geht es eben genau um das, dass ich es nicht verbieten würde.
6 Wochen vorher schon.
Nein, weil ich denke mal, es ist grundsätzlich immer die Entscheidung vom Athleten und von der Athletin. Ich glaube, wenn wir im Profisport wären, wäre das ganze Thema ganz anders gelagert.
Ja, aber auch, weil es nicht nur wegen der Verletzungsgefahr, sondern auch, weil es einfach thematisch überhaupt nicht dazu passt.
Genau. Aber du hast es ja selber gerade angesprochen.
Ja, 6 Monate vorher ist es wurscht.
Mental einfach so viel bringen kann, auch ein Ausgleich und sonst was. Und
aber im Winter ist es okay. Aber ich sage mal, 6 Wochen vorher, in den 40 Tagen vor einem Wettkampf, sage ich jetzt mal, muss der mentale Speicher so voll sein, dass man sagt, okay, jetzt ist einmal Schluss mit lustig und ich konzentriere mich auf das. Und da muss man auch Kontext, zeitlicher Kontext ist das Thema, das wir hier besprechen.
Der Kontext und das Argument, das daraus entsteht, wird ja immer stärker. Also das Argument, hey, der Inhalt passt jetzt nicht zu dem Thema gerade, bitte überlegt er das noch dreimal. Und das Argument in der allgemeinen Vorbereitungsphase, wann auch immer die ist, ist halt viel schwächer. Und ich glaube, dass wir alle, so wie wir da sitzen, sehr bestrebt sind, dass wir den Trainingsplan um das Leben der Athleten gestalten. Ja, ja. Und versuchen dann auch Lieblingseinheiten, gern gemachte Tätigkeiten sinnvoll in den Plan einzubauen.
Ja.
Aber die Sinnhaftigkeit nimmt zu einem Wettkampf hin, jetzt wieder beim plakativen Beispiel Hallenkickerl, extrem ab.
Ich glaube auch, dass man da vielleicht ergänzend dazu hinzufügen sollte, dass man ja eigentlich bei einem gewissen ambitionierten Gedanken, den ein Athlet oder eine Athletin verfolgt, und davon sprechen wir ja, weil sonst könnte man ja sagen, ja, brauchen wir kein geführtes Training, mach einfach nur, was du willst, aber unter der Prämisse müsste man ja eigentlich auch voraussetzen, dass in den letzten 40 Tagen vor einem Wettkampf der Fokus auf den Wettkampf so hoch ist, dass das Interesse, dass man jetzt irgendwas komplett in die andere Richtung gehendes eigentlich von sich aus nach hinten rückt, weil man sagt, ja, es ist jetzt einfach, das ist jetzt so ein dominantes Ziel, auf das ist alles ausgelegt. Und das
genau,
ist
also da ist für mich auch wieder so das doch auch wieder das plakative Beispiel mit einer 4-, 5-, 6 Tageswanderung im Sommer, wann dann im Herbst noch Wettkämpfe anstehen. Da kann weniger passieren, ja, klar, umknicken kannst du beim über die Straßen gehen auch, und wahrscheinlich nur eher, weil die Aufmerksamkeit ein bisschen geringer ist, aber es dient dem Ganzen nicht.
Ja.
Und wenn man das auf das hinweist und das aber dann in Kauf genommen wird, dann ist ja alles gut.
Ja.
Ja.
Ich glaube, bevor wir uns da wiederholen, weil unterm Strich ist das eigentlich das Thema, ich glaube, im Profisport ist es ganz anders. Machen wir vielleicht einen kurzen Exkurs noch in die Richtung. Ich glaube, dass da sehr wohl verschiedene Athletentypen ihre verschiedenen Trainertypen suchen. Und wenn man sich, ich weiß nicht, wie, kennst es wahrscheinlich auch, aber die zum Beispiel ungarische Schwimmtrainer oder so verfolgen ja immer, ohne dass man da jetzt irgendeinen Stereotypen bedienen will, aber ich glaube, ich kenne keine Ausnahme, die wirklich eher einen sehr autoritären Trainingsstil verfolgen, und das meine ich in keinstem Maße negativ, ja, sondern es funktioniert sehr gut, das ist dort Nationalsport und die sind unglaublich erfolgreicher als wir. Ja,
und das ist auch Jahrzehnte davon klein auf antrainiert,
genau.
Und gar nicht anders kennengelernt worden. Also wenn man... nehmen wir jetzt die ungarischen Schwimmtrainer her als Exempel. Wenn man da am Beckenrand steht und da zuschaut, wie da mit den Kleinsten schon geredet wird und in was für einem Ton, Naja, das zieht sich dann fort. Ja, also keiner in unseren Schwimmgruppen wird sich so einen Ton gefallen lassen.
Nein, ja. Muss auch nicht.
Ja, ja. Muss auch nicht.
Nein. Ich denke mal halt, da ist das klassische Beispiel. Ich glaube nicht, dass es da eine Feedbackschleife gibt mit, ja, heute funktioniert es nicht so, sondern dann wird es einfach gemacht. Ja. Und wenn man sich an die Zeiten da zurückerinnert, zumindest was die Literatur angeht, aus der DDR, dann wissen wir, dass das Training dort sicher auch nicht auf groß partnerschaftlichem Niveau gestaltet worden ist, sondern
ich glaube, tatsächlich, dass das ein Stereotyp ist, der nicht ganz so stimmt.
Glaubst du?
Ich habe jetzt doch einige Bücher über Jan Ullrich gelesen. Das ist jetzt mal ein Athlet, aber da gibt es den Peter Becker, der offensichtlich sein Trainer gewesen ist, lange Zeit auch sehr erfolgreich. Und der hat gesagt, ja, dieses Stereotyp existiert. Aber es ist tatsächlich so, dass sehr individuell auf die Athleten eingegangen worden ist und dass die Feedbackschleife wichtig war. Das, was wir mitbekommen, ist ein Stück weit so ein bisschen ein Narrativ, das die DDR verwendet hat, um nach außen hinzuwirken, weil sie diplomatisch nicht so in Beziehung treten konnten mit anderen Staaten.
Ja, und es resultiert auch aus Nachwuchskonzepten, die halt dann doch schon sehr stringent waren.
Und warte, die auch festgeschrieben worden sind, genau. Damit irgendwelche Funktionärstrotteln befriedigt sind, aber tatsächlich sind ganz andere Dinge im Trainingsprozess passiert.
Ja, glaube ich da, also muss ich da auch ehrlich sagen, fehlt mir jetzt literaturmäßig komplett die Basis, was den Radsport angeht. Das, was ich so gelesen habe, war unter anderem vom Schwimmsport, wo es schon sehr diktatorisch abgegangen ist.
Ja, und auch Anaboliker verabreicht worden
gut, sind, das sowieso,
ohne das Wissen der Kinder, nämlich, was wirklich brutal ist und unglaubliche Folgen gezeitigt hat.
Ja. Und es war wieder trainerabhängig. Es gibt genauso australische Beispiele, wo einfach Trainings verboten wurden oder nicht erlaubt wurden, wenn nicht komplett durchgezogen wurde.
Ja.
Aus dem Schwimmsport.
Also ich glaub,
wenn einer ausgelassen wurde, warum auch immer, dann war man gesperrt.
Ja.
Kann man machen, wenn man wie in Ungarn oder in Australien überall den Koeffizienten 100 hat,
ganz
nämlich 100 mal so viel Material.
Ja.
Wenn da 1% übrig bleibt und das aushält, dann
irgendwann gibt es immer, schon,
ja. Der immer kommt.
Ja.
Ja. Ja, das stimmt. Eigentlich wollte ich auf die Tatsache raus, dass es jetzt nicht einmal in die Vergangenheit betrachtet, sondern auch jetzt im heutigen Profisport, auch im Triathlon, einfach mal sieht, wie unterschiedlich die Charaktere sind. Und dass es da auch einfach, wenn man sich Interviews anhört mit den entsprechenden Trainern, einfach schon anhand der Interviews merkt, wie die mit dem Athleten zusammenarbeiten könnten, ja, und die werden sich nicht hundertprozentig verstellen. Sprich, es gibt einfach welche, die eher mehr auf den Athleten eingehen, eher mehr auf die ganze Gefühlsbasis, auf dieses Ganzheitliche. Und es gibt, auch wenn es weniger wären, auch noch eher die Autoritären, die auch wahrscheinlich einen ganz kleinen, aber doch gezielten Athletentypus ansprechen. Also, wie wir es eingangs gesagt haben, ich glaube, das könnte man auch als Fazit von dem ganzen Podcast irgendwie machen. Jeder Topf findet seinen Deckel. Es muss irgendwo passen und es gibt kein gut oder schlecht. Ich glaube nicht, dass es, dass man das kategorisieren kann in autoritär ist oder in Overruling ist schlecht. Im Age-Group-Sport ist es sicher anders als im Profisport. Das würde ich auf jeden Fall mal so schreiben. Und ja.
Ja, und es wird aus dem Ganzen, aus der Zusammenarbeit, das Vertrauen wachsen, dass man, wenn es ein Overruling gibt, dann auch in das vertraut.
Ja, eins wollte ich, jetzt muss ich natürlich das Gespräch noch verlängern. Und zwar, weil wir vorher noch gesprochen haben darüber, dass es, wenn Athleten mit Wunscheinheiten kommen, eins muss man dazu sagen, wir haben es in einem Podcast irgendwann nochmal angesprochen, was wir aus Training Peaks rauslesen können. Wir haben im Prinzip nur Files über Tempo, über Temperatur, über Watt, Trittfrequenz und so weiter. Das Gefühl kann man nur anhand von Smileys oder sonst was angeben, wenn man es nicht schriftlich verfeedbackt. Und das ist sehr wohl was bringt. Ja? Also diese Vorschläge, was weiß ich, Gary, Marius, also es wird mir die Einheit, glaube ich, was bringen, weil ich merke im Training, da fehlt es irgendwo. Das ist was, das ist konstruktives Feedback, das ist auch gewünscht. Man darf halt da nicht böse sein, wenn es nicht umgesetzt wird, weil halt eben der Trainer, wie angesprochen, seinen Masterplan hat und weil es halt nicht reinpasst. Es kann aber auch genau das Gegenteil sein, und das ist mir auch schon oft passiert, dass ich da sehr dankbar bin für die Information, wo ich mir denke, okay, das kann ich nicht am Schirm haben. Das kann nur der Athlet in der Einheit fühlen. Man kennt das auch, wenn es dann irgendwann ein neuer Trainingsreiz kommt und dann kommt das Feedback, bis Stepper, das hat voll angeschlagen oder ich merke, das ist genau meine Schwachstelle. Und dann ist man da wieder auf eine Goldader gestoßen, die man halt irgendwie verfolgen kann. Also das soll das soll schon noch ein Plädoyer dafür sein, dass Feedback in dieser konstruktiven Art sehr wohl gut ist.
Genau, ja. Auch in Richtung Einheiten, die Technikfokus haben.
Ja, absolut.
Wenn da das Feedback kommt, hey, das tut mir gut, und die Einheiten drauf, die darauf folgen, fühlen sich auch dadurch vielleicht besser an. Bau das wieder ein. Ja,
ganz genau.
Dann macht das auch Sinn.
Sehr cool. Gut, meine Lieben. Ich glaube, das war's für heute.
Ja, falls es Erfahrungen eurerseits gibt, nur her damit.
Genau.
info@sweetspot-training.at.
Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao, Baba.
Ciao.